Guten Morgen miteinander. Es ist schön, euch wieder heute Morgen zu sehen und zu erleben. Ich bin schon reich gesegnet worden. Von mir aus könnte man ruhig Amen sagen und eigentlich nach Hause gehen. Das, was wir in der Einleitung gehört haben, hat mich sehr tief bewegt und es ist tatsächlich so, dass Gott führt uns sehr oft in unmögliche Situationen hinein. Und es gibt dann keine Hilfe von Menschen zu erwarten mehr. Medikamenten vielleicht helfen uns nicht mehr. Dann lernt man wirklich die Kraft, den Gebet ist kennenlernen. Das Gebet ist sehr oft die einzige Methode, der einzige Weg aus Not herauszukommen. Und selig sind wir, wenn wir in solche Lage hineinkommen. Und im Laufe der Jahre haben wir alle Erfahrungen diesbezüglich gemacht. Aber Gott ist treu. Danke auch für die Anbetung und für das wunderbare, ich kann wahrscheinlich werden nicht noch lauter. Danke Hans. Danke. Es ist Gnade hier zu sein. Und ich freue mich, dass ich darf heute Morgen weiterhin über das Gebet sprechen. Aus Lukas Evangelium, Kapitel 11. Das ist fein. Gut. Von Vers 5 bis 13. Und er sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir 3 Brote. Denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und er drinnen würde antworten und sprechen, macht mir keine Unruhe. Die Türe ist schon geschlossen. Und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Und ich sage euch, wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater? Wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn, wenn der ihm einen Fisch bietet, eine Schlange für den Fisch bietet, oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür bietet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Eigentlich bin ich hier mit in irgendeine persönliches Studium, was das Gebet angeht. Und in diesem Jahr, da muss ich sagen, wir haben ganz wunderbare Dinge erlebt schon durch das Gebet. Wir nehmen immer Zeit, etwa 2 Stunden am Morgen zusammen. Und von mir aus könnte ich länger, aber Veronika sagt mir ja, ich muss auch kochen und einkaufen und so. Und ich sage, was ist denn das? Lass sie. Aber es ist wunderbar, wie Gott antwortet. Und hier in Lukas 11 habe ich Folgendes entdeckt, dass in Vers 1 bis 5, wir haben das Vater unser, wo wir ruhig um unsere Bedürfnisse bitten dürfen. Also in erster Linie bitten wir um das, was Gott vorhat und um seinen Plan, die Verwirklichung von seinem Willen hier auf Erden. Aber dann, dass wir um Vergebung bitten dürfen. Dass es uns wohl geht in der Gemeinschaft mit ihm. Und dann haben wir von Vers 5 bis 10, da haben wir hier sozusagen ein Blankoscheck, dass wir nun als Kinder Gottes zu unserem Vater kommen dürfen. Und es gibt absolut gar keine Grenze, keine Bedingungen. Kommt und bittet all das, was euch beschäftigt, ausnahmslos. Und das finde ich ganz, ganz gewaltig. So eine Gelegenheit jetzt zum Vater zu kommen, um irgendetwas ohne Einschränkung zu bitten. Es ist natürlich viel im Zusammenhang hier, die man auch betrachten sollte. Einiges werden wir heute machen. Und dann finde ich hier, gibt es etwas ganz, ganz anderes auf einmal. Wir bringen unsere Gebete und Wünsche vor dem Herrn und dann in Vers 13 wird etwas hier hineingeschmuggelt. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Also eine noch höhere Stufe sozusagen. Und durch den Geist Gottes dann ist es möglich, dass wir sind angewiesen auf die Kraft des Heiligen Geistes übrigens. Denn niemand, sagt Paulus, weiß, um was er bitten sollte. Und wenn der Apostel das sagt, dann stimme ich zu. Wir meinen es lediglich, dass ich weiß, was ich darum bitten soll. Darum brauchen wir den Geist Gottes, der uns leitet durch Seufzen und durch Zungengebet. Das ist auch eine wesentliche Methode, wie wir dann näher sozusagen an Gott kommen und dann auf einmal. Was mich beschäftigt, ist nicht mehr so wichtig, manchmal überhaupt nicht mehr. Ich bin so dann aufgenommen, so begeistert über das, was Gott tut und tun möchte in meinem Leben, im Leben der Gemeinde, dass ich dann durch den Geist Gottes bete ausschließlich für Gottes Sache und herzlich wenig für meine eigene Angelegenheit. Aber das Wunderbare ist, indem dass ich so viel Energie einsetze für Gott, alles andere wird euch in den Schoß gefallen. Also das ist eigentlich eine Offenbarung für mich auf eine wunderbare Art und Weise in den letzten Monaten ganz besonders. Aber ja, die Zeit kann ich jetzt nicht gebrauchen, um all das irgendwie zu erwähnen. Ich eine kurze Einleitung hier. Nur zu diesem Text, bis Vers 12. Also, eine Einleitung, und ich möchte, dass wir kurz heute Morgen die vier Freunde hier betrachten, die vorkommen in der Geschichte. Der vierte Freund natürlich ist unser himmlischer Vater. Strikt gesehen kein Freund in diesem Sinn, denn es wird da ein Unterschied gemacht. Aber ich nenne mein Freund, mein Vater. Schlussendlich mein Vater war ein bester Freund auch noch als Kind. Und ich wusste, er war mein Vater. Wie früher in Deutschland machen wir das so in Wales, in der keltischen Sprache. Ich habe ihn geehrt, sie. Aber ich hatte absolut Freiheit. Aber dann wusste ich, es gibt hier eine Grenze, ich darf nicht überschreiten. Und das war wunderbar, hat mich gewaltig geholfen. Merkwürdigerweise entdeckte ich dann auf Deutsch, dass mir unser Vater im Himmel du sagen dürfte. Aber ich habe viel gelehrt in der Kindheit. Also hier, der in der Einleitung. Herr, lehre uns beten. Offensichtlich hat ein Jünger oder mehrere Jesus Christus zugehört, als er gebetet hat. Sie waren so erstaunt, dass er so viel Freiheit gehabt hat im Gespräch mit seinem himmlischen Vater. Es ist so geflossen eigentlich, die Worte, so vertraut. Es war etwas ganz, ganz Merkwürdiges, etwas ganz Besonderes, dass die Jünger kamen mit dem Wunsch, Herr, lehre uns beten. So machten wir beten. Denn wir spüren, wenn man so auf dieser Linie kommt, dann werden unsere Gebete erhört. Es ist jetzt dann, und Jesus hat natürlich ein Mustergebet vor Lukas 11, 1 bis 5, 4 gegeben, das Vater unser, und dann geht weiter. Ich finde das dann so wunderbar. Es fängt dann mit einem Stück Brot eigentlich und endet dann mit einer gewaltigen biblischen Lehre. Nur Gott kann das machen. Und aus der Lehre und wunderbaren Sachen eigentlich bleibt mancher Prediger, wenn wir fertig mit dem Text sind, nur einige Brosamen übrig, wenn wir. Aber hier, er lehrte die beten und dann, diese Geschichte schafft zwei Dinge. Es ist eigentlich ein Vergleich zwischen dem Gastgeber, Freund und uns. Ganz einfach, wir sollen ausharren im Gebet. Das ist wichtig. Keine Hemmungen, zu einem Freund, zu Gott zu kommen. Aber es gibt auch hier einen krassen Gegensatz zwischen Gott und dem Geber. Also in dieser Geschichte der schlafende Freund, der geweckt wurde. Ein gewaltiger Unterschied. Widerwillig stand er auf. Und wegen dieser Unverschämtheit macht er die Türe auf. Aber unser Vater im Himmel antwortet nicht so, weil er eben nicht unser Freund ist, sondern weil er unser Vater ist. Ich komme zu dem dann anschließend. Ein Gleichnis. In der Sonntagsschule habe ich Folgendes gelernt, dass ein Gleichnis dann eine irdische Geschichte ist mit himmlischer Bedeutung. Und so ist es hier. Also, der reisende Freund, Freund Nummer 1 in Vers 6. Ein Freund ist zu mir gekommen, oder heißt es. ich habe versprochen, hier zu bleiben heute Morgen und nicht herumzuwandern. Er war unterwegs, vielleicht erschöpft, müde, hat sich vielleicht verletzt oder verspätet, schaut auf die Uhr, ach, bald Mitternacht. Ich bin so hungrig, ich kann nicht weiter. Und da in der Ferne sieht er doch einige Häuser. Ach ja, mein Freund wohnt da. Obwohl es dann spät ist, gehe ich vorbei und klopfe an die Türe. Jawohl, mehr ist nicht zu sagen. Punkt 1 ist schon erledigt. Ihr seht, wir werden keine lange Predigt haben. Aber dann der Gastgeberfreund in Vers 5 und Vers 6. Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir 3 Brote. Also zuerst einmal, weil es doch irgendwie ineinander gekittet ist hier. Und ich versuche das auseinanderzunehmen. Der Reisende kommt, klopft an die Türe. Jawohl. Ja, möchtest du weitermachen? Genau das ist es eben. Stellt euch vor, jetzt dann, sein Freund Nummer 2, der Gastgeberfreund, ist schon im Bett. Es ist Mitternacht so. Es ist so wunderbar, wenn man Freunde hat, oder? Aber Freunde, die um Mitternacht auf Besuch kommen, ich bin selber nicht so begeistert davon. Aber doch, sie bleiben meine Freunde und ich lerne etwas daraus. Schön eingeschlafen, jemand klopft an die Tür. Dann steht er auf, macht die Türe auf und sagt, ja, das geht's gar nicht. Also da ist mein Freund. Komm doch herein. Ja, es tut mir so leid. Ja, spielt doch keine Rolle, dass du nicht angerufen hast. Ja, weißt du, mein Akku war leer. Es spielt nichts. Und auch mit der E-Mail und so. Du bist immer herzlich willkommen bei mir. Komm doch hinein. Also, das ist gut für mich. Wisst ihr was? Es klopfen immer wieder Menschen an unsere Türe. Sie kommen zu gelegene, ungelegene Zeit. Und oft haben wir nichts zu bieten. Ihr seht hier, unser Gastgeber hat ein kleines Problem. Er sagt nicht, weil ich gang weiter, geh weiter, ich kann nicht helfen. Komm doch herein. Wasser, look, schau, ich erfrisch dich. Und wahrscheinlich hat er auch seine Füße gewaschen und gesalbt. Und dann sagt er einmal, darf ich dich einen Moment allein lassen hier? Mach dich bequem jetzt, denn. Ich muss etwas erledigen, schnell. Lange bleibe ich nicht weg. Ich komme wieder, sobald wie möglich. Das Problem war folgendes. Frauen haben nur einmal am Tag gebacken, früh am Morgen. Genug für den Tag. Aber an diesem Tag hatten die Kinder so einen Mordshunger gehabt und die waren draußen den ganzen Tag und sie haben alles Rübis und Stübis gegessen, Gottes, wir haben gar nichts mehr. Es gab damals keine Tankstelle mit Laden offen 24 Stunden, 365 Tage im Jahr, kein Pizza, Kurier um die Ecke, nicht einmal Kühlschrank, kein Vorrat, nicht einmal ein Sardinebüchse irgendwo im Keller. Aber er sagt gar nicht, bleibt ruhig da. Und er sagt, ich komme wieder. Er ist ein wunderbarer Freund, finde ich persönlich. Denn eigentlich, obwohl er ein Problem hat, alles ist okay. Herzlich willkommen bist du. Er ist großzügig. Dieser Typ gefällt mir eigentlich. Er scheint viele Freunde zu haben im Dorf. Ein Freund ist auf Besuch gekommen. Er hat auch einen wohlhabenden Freund im Dorf. Und denkt, ja, da gehe ich vorbei. Klopft an die Türe. Ernst, oder wie heißt er? Jakob! Mach auf! Still. Jakob, Mensch, mach auf! Leih mir drei Brote. Ein Freund ist vorbeigekommen, ich habe gar nichts zu Hause. Bitte drei Brote. Drei Brote, das gefällt mir. Ihr seht, er ist großzügig und erfinderisch. Er will ihm nur nicht einmal ein Stück Brot, er machte drei. Denn er hat den Sinn, mit ihm noch wieder einmal zu essen. Drei Brote. Seine Hartnäckigkeit. Mach auf, mein Freund! Und der andere da drin, der dritte Freund, ist natürlich gar nicht so begeistert. Wir lesen hier in Vers 7 und 8, kam die Antwort, mach mir keine Unruhe. Die Türe ist schon zugeschossen. Meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen, um dir etwas geben. Ich gehe nicht weg, Jakob, bis dass du aufmachst. Ich kann nicht aufmachen. Seit wenn plagt dir dann Rheuma oder Arthritis? Klar kannst du aufstehen. Drei Brote will ich haben. Ich kann nicht aufstehen. Die ganze Familie ist mit mir schon im Bett. Stellt euch das vor, da war es wahrscheinlich nur ein Zimmer. Drei, vier Kinder auf ihre Matten am Boden, stockdunkel. Dazu ein Geiß, einige Hühner vielleicht und sonst Tiere. Alles zusammen gepfercht. Ich kann, versteh es doch, Mensch, ich kann nicht aufmachen. Die Türe ist zugeschlossen, verriegelt. Da gab es einen Balken auf der inneren Seite, durch Ringe hineingeschoben. Da blieb die Türe die ganze Nacht fest verriegelt. Ich kann doch nicht, wenn ich jetzt aufstehe. Unser Geist meckert schon und dann stolper ich über die Hühner und Kinder. Es ist dunkel hier drin. Mach auf! Ich gehe nicht weg, bis dass du aufmachst. Einige von euch beten schon lange für etwas. Und oft habt ihr keine Kraft mehr. Und es scheint, als ob gar nichts da sich bewegt. Habt Mut. Christsein bedeutet ausharren, aushalten, voller Hoffnung und Glauben in solchen Situationen. Amen. Ich weiß von unserem gehörlosen Sohn, auch wie wollte ich, dass alle drei predigen. Die Tochter ist predigen. Aber der Jüngste, wie ihr wisst, ist predigt jetzt schon seit einigen Jahren im Himmel, mit 29. Der unglückliche Militär. Und der dritte gehörlos. Ich dachte, als er geboren wurde in Kanada, was machen wir jetzt? Aber wir haben ihm gezeigt, gelernt, gefördert, eigentlich Gott zu dienen. Und er ist in x Länder in dieser Welt gegangen, um zu predigen, zu Gehörlosen. Und geht jetzt zu Israel, weil er irgendwo in der Zeitung gelesen hat, dass so viele Blinde und Taube verlassen sind in Israel. Und er setzt alle Kraft da drin, um blinden Hunden die Arbeit von ihren Meistern und Meisterinnen zu übernehmen. Und der Hund, wenn es klopft an die Türe, hinter kommt, wenn es auf der linken Seite der Hund kommt, und sie weiß, kann sich gut orientieren. Es gibt perfekte Ordnung, vielleicht besser als in manchen christlichen Haushalt. Der Hund räumt alles auf, dass die Meisterin nicht stolpert über irgendetwas in der Stube. Das ist ein Wunder. Gott hat ihm geholfen. Spielt keine Rolle. Plötzlich telefoniert er von Bogota in einem Restaurant. Eine Bombe ist losgegangen. Sagt er, jetzt denke ich, ist es Zeit, dass ich nach Hause komme. Aber dann, einige Monate später, ist er auf den Bergen in Mexiko und findet da irgendwie Gehör. Und ich muss euch sagen, Halleluja! Gebet bringt etwas, auch wenn wir gegen Mauern von Schwierigkeiten, Berge von unmöglichen Dingen stehen. Gott ist ein Spezialist, in dem, dass er alles aus dem Weg räumen kann, Gebete hören kann, denn alle Gewalt im Himmel und auf Erden gehört ihm. Er hat das Zepter in seiner Hand, er sitzt auf dem Thron und alles beugt seine Knie vor dem Herrn. Er ist Meister. Ich kenne gar keinen anderen Herr und Meister in dieser Welt. Und ich habe nicht so viel Zeit für den Teufel. Ich habe genug zu tun, Jesus Christus zu erhöhen in meinem Leben. Er hat den besten Platz im Himmel. Ich bin besorgt, dass er hier in mir auf dem Thron meines Herzens doch sitzen wird und regieren. Ach, Koroshabrianamal, Glory. Wisst ihr, ich predige nicht irgendetwas, was ich nicht weiß, was es bedeutet. Ich habe es erlebt in diesen Jahren. Und das hält mir frisch. Und wenn du da sitzt heute Morgen mit irgendeiner unmöglichen Frage, Situation, Schwierigkeit. Mensch, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind in dieser Welt. Unsere Heimat ist da droben. Und wir sind in Verbindung mit dem Herrn. Wir haben es gesungen. Amen. Glory. Ja, gut, ich mache jetzt nicht über persönliche Antworten auf Gebet. Eigentlich möchte ich gar nichts anderes als das sagen. Aber jetzt dieser Freund, er kann nicht aufsehen. Aber in der Zwischenzeit, der draußen, der klopft an, der ruft, das ganze Dorf ist wach. Und jetzt muss er aufstehen, sonst werden die Nachbarn doch merken, dass er geizig ist. Wenigstens ist er ist er doch nicht flexibel, dieser Mensch. Typisch schweizerisch. Entschuldigung. Das heißt einfach so strukturiert eigentlich. Und er steht auch wegen diesem unverschämten Drängens. Also, die Tür ist geschlossen, auch die Sache, da habe ich erwähnt. Jetzt komme ich zum Wichtigsten und jetzt schließe ich noch die Woche. Unser Freund, der himmlische Vater, in Vers 9 bis 13, ich lese es. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihn finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch bietet? Oder ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür bietet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Und das ist unser Freund, der himmlische Vater. Ich bin so dankbar heute Morgen, dass der Herr ganz anders Gebete erhört als dieser schlafende Freund, der erweckt wurde. Von ihm heißt es hier Folgendes: Gott beantwortet Gebete nicht, weil er unser Freund ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Er antwortet Gebet, weil er in erster Linie unser Vater ist. Das ist ganz, ganz anders. Die Bedeutung ist anders. Leider ist hier, ja, es war ein Bild hier von Präsident Kennedy mit John F. Kennedy, ich mag mich gut erinnern, wir waren damals in Kanada, 1963. Es gab diese Krise, man befürchtete einen Weltkrieg, die Russen haben atomare Geräte und so nach Kuba geschickt, und die Amerikaner haben eine Blockade errichtet. Und ihr mögt euch daran erinnern, die Schiffe sind immer, die Russen sind immer näher gekommen, und Khrushchev sagte, ich gebe nicht auf. In dieser Zeit ging ein Bild um die Welt von Präsident Kennedy im Oval Office im Weißen Haus mit dem Sohn John F. Kennedy Jr. Er spielt mit den Kindern, und da stand das rote Telefon, Krisentelefon, und tanzte mit den Kindern. Und ein anderes Bild, er schreibt hier und das Kind spielt unter dem Tisch, zu Füßen seines Vaters. Kein Freund von Präsident Kennedy konnte zu ihm ungehindert hineingehen. Müsste ein Abkommen treffen, via vier Sekretären, dann und dann gibt es Zeit für 15 Minuten. Aber die Kinder, Caroline und John, sind alle Wächter vorbeigesprungen, direkt zum mächtigsten Mann dieser Welt. Und das wollte ich sagen. Wie viel mehr wird der himmlische Vater die Gebete seiner Kinder beantworten. Wir kommen nie ungelegen, auch wenn Gott so viel zu tun hat. Wer von uns kann das doch überhaupt begreifen? He's got the whole wide world in his hand. Und wir kommen dann mit unserer kleinen Welt von mega großen Schwierigkeiten und Problemen. Komm doch ruhig! Unser Vater ist mächtiger als irgendein Präsident in dieser Welt. Das ist es. Er ist unser Vater. Und das ist der Grund für unsere Gebete. Das ist das Motiv und die Ermutigung zugleich. Für alle unsere Gebete und Fürbitten. Und hier heißt es einfach, wenn ihr im Kampf seid, bittet. Niemand empfängt, ja Herr, das ist, ich mache eine Hilfe da. Entschuldigung, ich bin müde, aber das ist besser. Ach, habt ihr jemanden am Ertrinken gesehen?
Bitte hilf mir,
wenn ihr könnt. Hilfe! Ich ertrinke! Das Gebet des Gerechten muss ernstlich sein, mit Energie geladen. Bittet! Sucht! Das ist ein Schritt weiter. Ich muss nach Laar kommen, predigen. Abfahren. Und ich finde der Schlüssel, Autoschlüssel. Was mache ich da? Ich gehe zu Veronika. Ich sage, hast du den Schlüssel gehabt? Obwohl sie gar nicht Auto fährt. Aber sie weiß, wo alles ist bei uns. Und sie sagt, nein, diesmal wirklich nicht. Dann gehe ich zur Schublade, wühle da drin. Das ist unermessliche Chaos, das da entsteht eigentlich. Kein Schlüssel. Dann bete ich. Wenn ich je bete, dann weiß ich, ja, wie der Gottesdienst beginnt um 8:30 Uhr. Ich habe 300 Kilometer und kein Schlüssel. Es ist höchste Zeit, Herr. Ich suche, ich bitte, ich flehe an. Ach, und wenn der Schlüssel gefunden wird, meistens ist es ein Reserveschlüssel. Das ist eigentlich das Gebet, das erforderlich ist hier. Und es heißt noch weiterhin, dass wir suchen und dass wir dann anklopfen. Ihr kennt die Geschichte auch in Lukas 18, oder die Witwe und den Richter. Es heißt so in einer Übersetzung, diese Frau raubt mir den Verstand. Auf Französisch heißt es, sie kratzt mir die Augen aus. Ich muss etwas tun. Sie gibt nicht auf. Das ist wunderbar, oder nicht? Klopft an. Warum habe ich mich gefragt, dass wir so eine uneingeschränkte Freiheit im Gebet haben? Die Antwort darauf ist, wenn es jemand von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott drum bitten und Gott wird sie ihm geben. Das ist es. Wir bauten unser Gemeindehaus in Bern. Ich brauchte einige Millionen Schweizer Franken. Und in meinem Eifer entdeckte ich, dass ich gebetet habe, Herr, wäre das nicht etwas? Ich könnte einmal in meinem Leben ein Lotto, ein Los kaufen und 1 Million Schweizer Franken gewinnen. Das wäre doch ein Start für ein Haus Gottes. Und eigentlich dachte ich, das ist eine brillante Idee. Gott wird das auf jeden Fall nicht abschlagen. Am folgenden Tag kam doch ein Jungbekehrter. Und er sagte, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich habe dir ein Los gekauft. Für 1 Million.
Ja, Halleluja!
Ich fing an, zu früh zu jubilieren, aber auf was wartet ihr? Ja, eigentlich, ich bekam keine Million fürs Los. Aber ich meine, das war ein Erlebnis für mich eigentlich. Ich darf um alles bitten und dann, Gott hat so eine Art, um uns zu korrigieren in unserem Gebet, wenn wir daneben sind. Und ich finde, dass das so schön ist, wie ein Vater das macht. Und das ist herrlich. Unser Vater gibt uns nie weniger als um das, was wir bitten, sondern immer um mehr. Aber jetzt muss ich aufhören. Ich höre auf mit dieser Aussage eigentlich von Archimedes. Archimedes hat Folgendes gesagt. Ich denke, er lebte etwa 260 Jahre vor Christus in Syrakus in Italien, Süditalien, ein Mathematiker, ein brillanter Mensch. Und der sagte Folgendes: Gib mir eine unerschütterliche Grundlage. Und darauf zu stehen, ein fester Angelpunkt hier in der Mitte. Und dementsprechend ein Hebel, lang genug, und dann könnte ich die Erde, irgendeine Last, sogar die Erde aus den Angeln heben. Ich habe jetzt das letzte Woche angeschaut und dachte, ja genau das ist, was ich hier finde. Ihr seht, die Last ist hier. Diesen blauen Block. Es kann irgendetwas bedeuten in deinem Leben, Krankheit oder sonst etwas. Das ist das Problem. Dann braucht es ein Drehpunkt. Die Spitze hier. Und es muss auf einem soliden Fundament sein. Und eine Masse sein. Das wäre der Wille Gottes, das Wort Gottes, unser Verständnis vom Wort gegen die Spitze zu. Und ein Hebel, das ist klar, die Kraft des Gebets. Wir haben keine Kraft in uns. Aber durch das Gebet haben wir ein Hebel und der Heilige Geist hilft uns. Was beschäftigt dir? Ich glaube es. Das sagt Gott eigentlich, dass wir zu ihm kommen können und bitten, was wir wollen. Wie das ist, Gott ist nicht ungerecht. Ein Großsohn von uns hat Abitur jetzt, die Prüfungen gehabt. Wenn das er überhaupt gelernt hat, weiß ich nicht. Typisch junger Teenager, Kopf nicht bei der Sache, jede Ermahnung in den Wind geschlagen. Und ein netter eigentlich, ein Christoph, aber am Computer gebunden, Spiele und so, Und er hatte diese 20 Stunden Prüfung gestaffelt, von 8 Uhr bis zur Mittagszeit der Prüfung. Und wir haben so viel über das Gebet letzthin gesprochen. Wir haben gebetet. Und gerungen, indem, dass er hoffentlich etwas geschrieben hat, haben wir nur gebetet. Das ist der Wunsch. Ich sagte, wenn es falsch ist, was ich bete, Herr, aber nicht nur Gericht bringt ein Mensch zu Besinnung. Die Güte Gottes, die zur Buße führt, das gibt es auch. Ich bitte es. Und kurz bevor dass wir gekommen sind, hat er gesagt, ich habe die Prüfung bestanden. Ich weiß nicht wie. Wir wissen es. Aber ich müsste ihm sagen, wir haben für dich gebetet. Aber wir werden nicht immer da sein, um dich zu beten. Wisst ihr, es gibt Kraft im Gebet von den Eltern, Großeltern. Dass wir Leute umgarnen, einfach mit umgeben, umringen mit Gebet. Das ist nötig. Ich weiß, dass ich Gott vertrauen kann. Und wenn ich das nicht geglaubt hätte, würde ich euch das nicht sagen. Ich danke für eure Geduld heute Morgen und danke für eure Offenheit, auch wenn ich so viel Fehler auf Deutsch machen würde. Wenn ihr Deutsch richtig studieren möchtet, meldet euch an der Universität an, nicht bei mir. Also, wenn Gebetswünsche da sind, wir beten füreinander heute Morgen wieder. Und wenn nicht, geht in Frieden. Und wer einen Segen braucht oder Ermutigung, Stärkung, ihr seid herzlich willkommen, Zeit zu nehmen. Am Schluss von dem Gottesdienst oder wie der Gemeindeleiter bestimmt. Gottes Segen und danke für eure Freundlichkeit. Und es ist ein Segen, immer euch anzuschauen. Das ist eine Quelle der Inspiration und Freude für uns. Der Herr mit euch.